Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Public Value Podcast. Und hier reden wir über soziale Innovation und gemeinwohlorientiertes Unternehmertum und natürlich vor allem mit Gründerinnen, die sich in diesem Bereich betätigen. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der seit vielen Jahren eigentlich an der Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt, Impact und Innovation wirkt. Und das nicht nur als Gründer von Fineo, mittlerweile eine große Organisation in Deutschland, sondern auch als Vorsitzender der Bundesinitiative Impact Investing. Andreas Lickert sitzt bei mir. Hallo Andreas.
Hallo Alex, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne Andreas. Und wir fangen gerne immer dabei an, herauszufinden, wie Leute bei Impact gelandet sind. Denn meistens ist es eine spannende Geschichte. Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, bei McKinsey angefangen und dann Stationen auch bei der Weltbank unter anderem gehabt. Wie landet man nach diesen Stationen in der Philanthropie und im Impact Investing?
Also erst einmal ein großer Disclaimer an den Anfang. Das ist ein reines Zufallsprodukt und deswegen bin ich auch ein sehr dankbarer Mensch, weil sowas kann man nicht planen, sondern das passiert einem. Und mir macht es natürlich wahnsinnig viel Freude, was ich heute tun darf. Also insofern bin ich da dankbar. Punkt. Ich führe dich gerne durch den sehr meandrierenden Weg, der mich dahin gebracht hat. Würde sogar noch eine Station davor setzen, nämlich eigentlich bin ich Ökologe von meiner Ausbildung. Das heißt, die Welt besser machen war irgendwie schon immer angelegt. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und dann habe ich das Privileg gehabt, in den USA promovieren zu dürfen und habe dort einfach festgestellt, dass alle anderen besser waren. So, das passiert möglicherweise auch recht schnell in Stanford, aber mich hat das damals schon auch frustriert, muss ich offen gestehen. Und wenn man dann gescheiterter Forscher ist, dann nimmt einer noch McKinsey. Insofern bin ich dann erst einmal, du hast die Station erwähnt, Berater geworden, habe das zu meiner eigenen Überraschung gerne gemacht, war dann auch recht lange dabei, habe in der Tat dann noch zwei Stationen, einmal bei der Bertelsmann Stiftung und in der Weltbank, was beides ganz, ganz tolle Institutionen sind. Und in der Bertelsmann Stiftung ist damals die Idee entstanden zu Fineo und das durfte ich dann vor 15 Jahren gründen. Also insofern, das ist so der Weg, der mich dahin gebracht hat und hat sehr viel Freude gemacht. Ich habe aus vielen verschiedenen Perspektiven Sachen kennenlernen dürfen, von den großen multinationalen Organisationen, Stiftungen, Corporates. Und wir sind ja hier vorne auch mit Bild über Public Value. Und ich glaube, das kann man nur erreichen, indem halt wirklich alle Stakeholder zusammenarbeiten. Und das durfte ich erleben.
Aber wenn du sagst, dass irgendwie Purpose und die Welt besser machen dich schon begleitet hat, auch in jungen Jahren oder in deiner frühen Karriere, kannst du dich erinnern, ob es so ein Kipppunkt gab, an dem du gesagt hast, okay, Purpose oder Impact ist nicht nur was mich interessiert, sondern was ich jetzt zu meinem beruflichen Lebensinhalt mache?
Ja, möglicherweise gibt es mehrere solche Kipppunkte. Also natürlich erst einmal überhaupt die Tatsache, Ökologie zu studieren, ist etwas, was nicht per se eine große Karriere mit sich bringt. Und das habe ich auch mit meinen Eltern damals diskutiert. Auch hier, muss ich sagen, bin ich meinen Eltern sehr dankbar, die natürlich ihre Sorgen geäußert haben, ob ich denn damit auch später mal Geld verdienen könnte, aber mir gleichzeitig auch die Freiheitsgrade gegeben haben, dass ich es machen kann. Also insofern, das war eine sehr bewusste Entscheidung für ein Purpose in meinem Berufsleben. Und das Zweite, was vielleicht auch in diese Richtung spielt, ich war dann 4,5 Jahre bei McKinsey und es hat sich dann die Opportunität aufgetan, zur Bertelsmann Stiftung zu gehen. Das ist nicht der klassische Karriereschritt, den man nach 4,5 Jahren bei McKinsey macht. Eigentlich wird man dann Head of Strategy bei Novartis oder dergleichen. Und ich bin zur Bertelsmann Stiftung gegangen und habe damit mein Gehalt radikal reduziert. Das heißt, also, ich habe hier eine Entscheidung getroffen, Gehalt versus Purpose. Immer noch gutes Gehalt, muss man natürlich sagen, aber nichtsdestotrotz nicht vergleichbar zu dem, was halt normalerweise in einer Karriere nach 4,5 Jahren bei McKinsey passiert wäre. Also auch hier eine ganz bewusste Entscheidung, in den Non-Profit-Sektor, in den Stiftungssektor zu gehen. Und vielleicht hilft es einfach, wenn ich sage, ich bin grundsätzlich halt Purpose getrieben und nicht unbedingt monetär nur incentiviert. Und das gibt einem sehr viele Möglichkeiten und Freiheitsgrade.
Ja, und als du dann zu Bertelsmann gegangen bist, ist ja nun eine Stiftung, man würde ja sagen, eher philanthropisch veranlagt. Jetzt kommt natürlich dann gleich sozusagen der Übergang zu Fineo. Aber gab es da auch, oder wie ist diese Idee entstanden zu sagen, okay, Philanthropie, so gut es ist, reicht nicht, um unsere Welt besser zu machen. Wir brauchen neue Mechanismen, wir brauchen neue Modelle.
Ja, wobei am Anfang muss ich schon sagen, von Fineo stand und steht nach wie vor auch im Fokus Philanthropie. Das sagt ja auch schon der Name Fineo, also neue Philanthropie. Das ist das, was wir eigentlich uns dort ausgedacht haben. Und ich kann gerne mal so ein bisschen erklären, wie wir eigentlich damals auf die Idee von Fineo gekommen sind. Es war nicht am Anfang ein Aha-Erlebnis im positiven Sinne und ein Schockerlebnis. Und zwar, wenn man als Naturwissenschaftler, als McKinsey-Mensch in so eine Welt reinkommt, dann will man Zahlen sehen. Und ich wollte sehr gerne wissen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über den Philanthropie- oder den Stiftungssektor, den gemeinnützigen Sektor in Deutschland reden. Und das positive Aha-Erlebnis war, wir reden über einen riesigen Markt. Wir reden allein in Deutschland über einen Markt, der ungefähr 600.000 gemeinnützige Organisationen umfasst. Wir reden über einen Markt, wo ungefähr 100 Milliarden Euro jährlich hinfließen. Also das ist durchaus substanziell und das ist toll. Gleichzeitig war ich schon auch schockiert, ob der systemischen Intransparenz, weil niemand weiß eigentlich ganz genau, wer sind eigentlich diese 600.000 Organisationen, was passiert genau an Impact, an Wirkung mit diesen 100 Milliarden Euro, die da reinfließen. Und das ist der Ausgangspunkt von Fineo gewesen, zu sagen, wir müssen die gleiche Qualität, die gleiche Marktintelligenz, die gleiche strategische Denke haben im philanthropischen, im gemeinnützigen Sektor, wie ich sonst im For-Profit-Markt habe. Und das ist quasi der Ausgangspunkt von Fineo gewesen. Und wir versuchen ja auch immer noch, um auf unsere Mission zu rekurrieren, Geld zu mobilisieren, vor allen Dingen im gemeinnützigen Sektor, damit wir halt mit gemeinnützigem Geld auch wirklich was bewegen können und Impact haben können. Irgendwann ist dann natürlich die Analyse dazugekommen, zu sagen, Philanthropie ist super und hat seine spezifischen Eigenarten, können wir vielleicht gleich mal tiefer reingehen, aber das reicht nicht. Weil alleine das philanthropische Geld reicht nicht, aber ich will es nicht gegeneinander ausspielen, aber wir müssen auch den Kapitalmarkt mobilisieren. Und so haben wir dann auch bei Fineo angefangen, das war so vielleicht nach 5, 6 Jahren nach der Gründung, auch den Impact-Investing-Markt mit zu forcieren. Aber wir sehen das immer als zwei komplementäre Wege. Also das eine ist eben der philanthropische Markt und das philanthropische Kapital und das andere ist den Kapitalmarkt mit Impact-Investing. Und beides zusammen, ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, wir müssen Sektoren zusammenbringen, führt hoffentlich dazu, dass wir Ressourcen und den Mindset haben, um substanziell Impact zu haben.
Und genau dieser Übergang zwischen Philanthropie und Impact Investing ist ja ganz spannend, weil in der öffentlichen Debatte oder auch in Gesprächen, die man führt, sind es ja Widersprüche an sich. Also Philanthropie ist, wir tun Gutes und niemand verdient Geld damit. Und Impact Investing ist, wir tun Gutes und wir verdienen sehr wohl Geld damit, sogar viele, die daran beteiligt sind. Jetzt, bevor wir in Definitionen uns verhaken, interessiert mich eigentlich erstmal, als du losgegangen bist mit dieser Idee, dass Geld viel mehr kann als nur sich vermehren, sondern dass es auch Impact kreieren kann. Wie haben dich dann deine ehemaligen Kollegen in der Beratung oder bei den Banken angeguckt? Haben die verstanden, wovon du gesprochen hast?
Ich hoffe schon, auch wenn es sicherlich nicht für alle der richtige Weg wäre. Aber man kann immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner die meisten Leute auch einordnen. Die meisten Menschen wollen etwas Positives hinterlassen. Es gibt wenige Menschen, die per se incentiviert sind, um etwas Negatives zu haben. Also insofern, das ist etwas, wo man viele Leute erstmal abholen kann. Und dann ist die Frage, wie kriegt man dieses Positive? Und ich bin da fest von überzeugt, um etwas Positives, um Impact zu haben, brauchen wir drei verschiedene Dinge. Das eine sind Werte, da können wir uns dann darauf einigen, welche Art von Welt wollen wir haben, welche Werte sind uns wichtig und zumindest in unserer Bubble, in unserer Hemisphäre, die hoffentlich auch die Mehrheitsgesellschaft trägt, ist Offenheit, Nachhaltigkeit, Toleranz etc. Das sind da sozusagen unsere Werte. Das zweite ist, wir brauchen Ideen. Also ich glaube nicht, dass wir nur mit einer inkrementellen Weiterentwicklung dessen, was wir tun, die großen Probleme lösen können. Das heißt also, wir brauchen Innovationen. Das dritte ist aber auch, wir brauchen Kapital. Weil es nützt nichts, die tollsten Werte an die Wände zu malen, die tollsten Ideen zu kreieren, wenn wir sie nicht finanzieren, wenn wir nicht skalieren können. Und damit ist man dann genau bei der Notwendigkeit, wo kommen denn eigentlich diese Gelder her? Und dann sind wir in den beiden Sphären. Dann sind wir einmal, man kann spenden. Und das ist wichtig. Und wie gesagt, ich will nicht diese Sachen gegeneinander ausspielen. Es gibt bestimmte Probleme, die können wir nur finanzieren, indem wir spenden. Weil es nämlich kein Businessmodell gibt, auf das man aufbauen kann. Aber häufig ist es so, dass man Sachen mit philanthropischen Mitteln anschieben kann. Ich rede dann mal von dem katalytischen Geld. Und dass die Skalierung dann über andere Wege gehen kann. Das kann der öffentliche Sektor sein in vielen Fällen. Das kann aber auch die Wirtschaft oder der Privatsektor sein. Und damit sind wir dann beim genauen Thema Impact Investing. Und das Schöne ist, und damit holt man dann, jetzt habe ich einen großen Schwenk gemacht, die Leute dann auch ab, dass es eben nicht Sachen sind, die gegeneinander stehen. Also man kann durchaus etwas Gutes tun und gleichzeitig damit Geld verdienen. Und das ist die Kerndefinition von Impact Investing.
Jetzt nehme ich mal mit durch deinen, ich will sagen Alltag, aber deine Gespräche, die du mit Menschen führst, du hast Unternehmenserben vor dir, die einiges an Mitteln hat, die sie investieren möchte und du möchtest sie überzeugen. Hast du, glaube ich, auch schon ein paar Mal gemacht, das sowohl philanthropisch als auch im Impact-Bereich zu tun. Was ist dein Pitch? Wie gehst du ran? Wie versuchst du, die Menschen zu erreichen für deine Mission, für den Purpose?
muss man ja sagen, dass die Leute, die zu mir kommen, schon durch einen Filter gekommen sind, weil die wollen etwas tun. Es ist etwas anders, ob ich auf einer Bühne stehe, irgendwo im Finance-Sektor, und ich versuche, Leute, die vielleicht noch keine Ahnung davon haben, erstmal dafür zu begeistern. Da muss ich einen etwas anderen Pitch machen, und die versuche ich dann über zwei Wege. Das eine ist durchaus auch aufbrecken, also indem man deutlich macht, Leute, da draußen brennt es gerade und wir können uns es nicht leisten, einfach wegzugucken. Und gerade ihr seid gefordert, weil ihr seid in einer privilegierten Situation. Also insofern an das Gewissen, an die Verantwortung zu appellieren und gleichzeitig aber eben auch deutlich zu machen, Leute, es macht auch Spaß. Also wenn man etwas Gutes tut, ist das nicht rein altruistisch, sondern es hat wirklich positive Implikationen auf sich selber. Also insofern, das ist der Pitch, den ich mache, wenn ich mit Menschen rede, die noch nicht wirklich abgeholt sind. Diese Situation, die du gerade geschildert hast, also dass jemand zu uns kommt und sagt, hilf mir. Das ist natürlich schon quasi die erste Schwelle überschritten. Man hat also quasi schon die Motivation, etwas Positives zu tun. Und das macht dann wirklich sehr viel Spaß zu verstehen, an welcher Stelle steht diese Person. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich nehme mal zwei sehr extreme Beispiele. Wir hatten vor kurzem einen DAX-Vorstand, der kam zu uns und sagte, ich sehe obdachlose Jugendliche in Berlin. Das macht mich fertig. Ich möchte dort etwas tun. Das heißt, also er hat einen sehr, sehr klaren Fokus. Er weiß genau, wo er sich engagieren möchte. Und dann können wir sehr, sehr tailor-made gucken, okay, es gibt drei Organisationen, die machen hervorragende Arbeit. Wir stellen die vor. Der sucht sich davon eine aus. Jetzt hat er an die Organisation 1 Million gespendet. Also insofern, das ist etwas, was sehr schnell geht. Es gibt den anderen Fall, und du hast es, glaube ich, auch indirekt erwähnt. Wir dürfen noch drüber reden, weil es öffentlich bekannt ist. Susanne Klatten kam vor einigen Jahren zu uns, sagte, ich will 100 Millionen spenden. Aber es stand quasi nur diese Zahl im Raum. Und das ist dann ehrlicherweise, was wahnsinnig viel Spaß macht, weil man dann wirklich eine gemeinsame Strategie entwickeln kann. Was macht man eigentlich mit 100 Millionen? Und das Schöne ist eben im philanthropischen Bereich, wir haben hier nicht über Investment, sondern über Philanthropie gesprochen, dass man zwei Sachen in Deckung bringt dabei. Das eine ist, was sind eigentlich die persönlichen Interessen dieser Person? Und das Wichtige ist, wenn man eben über Philanthropie redet, reden wir nicht über öffentliches Geld. Das heißt also, jemand, der philanthropisch sich engagiert, darf und sollte seine eigenen Interessen auch nach vorne stellen, was ihn abholt. Das war dann zum Beispiel Generationsgerechtigkeit, Inklusion etc., also Themen, die Frau Kladden dann abgeholt haben, und das dann aber eben in Einklang bringen mit den wirklichen Bedarfen da draußen. Also, dass man versteht, okay, wo gibt es die Needs? Was sind Lücken, die man reingehen kann? Und daraus entsteht dann eine philanthropische Strategie. Und wir haben beide Cases bei uns bei Fineo. Menschen, die mit einer sehr konkreten Idee kommen, denen helfen wir, aber welche, die auch noch gar nicht genau wissen, was sie tun wollen, und denen helfen wir dann, den Weg zu finden.
Ja. Jetzt hast du es schon ein bisschen angeschnitten, aber wie sieht denn euer Alltag aus? Also es ist, glaube ich, mehrere Dutzend hauptamtliche Mitarbeitende mittlerweile. Ich glaube, so um die 90, variiert wahrscheinlich. Wie geht man denn so ein Case an? Also geht wie eine klassische Beratung ran, sagt, wir machen jetzt eine Marktanalyse, wir gucken jetzt, wer sind die Stakeholder, wo kann man sein Geld loswerden? Wie wird der Impact dabei gemessen? Also was sind die nitty-gritty Details sozusagen, wenn es dann mal losgeht?
Ja, also es ist in dem Fall dann schon eine Beratung. Also hier muss ich vielleicht auch nochmal ganz kurz ausholen, was Fineo macht. Also wir sind ein gemeinnütziger Player. Ich sage auch immer gerne ein Think-and-Do-Tank. Das heißt also, ein Teil bei uns ist, dass wir gucken, wo sind die großen Herausforderungen, was sind Ansätze. Wir haben beispielsweise eine Datenbank mit ungefähr 4.000 Non-Profits, die durch eine tiefe Due Diligence gegangen sind. All das machen wir, indem wir selber Fördermittel haben. Und das ist auch unser Großteil unserer Arbeit. Und das andere ist dann, dass wir einen Beratungsarm haben. Das heißt also, das ist da, wo wir dann auch auf einer Fee-Basis, auch das gehört dazu, abrechnen. Und da helfen wir dann sehr, sehr maßgeschneidert, tailored-made Menschen, die etwas tun wollen. Das umfasst mittlerweile eigentlich alle Zielgruppen des Gebens. Also ich habe gerade über zwei Beispiele gesprochen, wo wir über privates Engagement, Hochvermögende reden, die sich engagieren wollen. Wir arbeiten aber auch mit vielen Stiftungen zusammen und helfen denen dann, Strategien zu entwickeln, sich zu verorten, gerade bei neuen Stiftungen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was ist eigentlich die Nische, in die ich reingehen sollte. Wir haben mit fast allen DAX-Konzernen zusammengearbeitet, die sich auch engagieren. Und dort ist es aber dann eben ein anderer Case, ein Unternehmen, das sich engagiert, ist eben kein Altruist, sondern da muss man dann auch die eigenen Vorteile wirklich nochmal klar rausarbeiten. Und wir arbeiten auch mittlerweile mit dem Public-Sektor zusammen, weil natürlich die Instrumente, die wir entwickelt haben, wie man sinnvoll mit Impact Geld ausgeben kann, ist natürlich genauso relevant für die öffentliche Hand, möglicherweise fast noch relevanter, weil die Volumen dort noch ganz andere sind. Und deswegen haben wir da, und das finde ich eigentlich auch eine schöne Fußnote, ein Transfer von Instrumenten, die wir in der Zivilgesellschaft entwickelt haben, in den öffentlichen Sektor geschafft. Also insofern, wir arbeiten mit allen Zielgruppen zusammen. Und das sind natürlich dann sehr unterschiedliche Arten, wie man zusammenarbeitet. Was, glaube ich, immer das Entscheidende ist, ist, dass das Thema Wirkung bei uns im Zentrum steht. Also es geht nicht darum, dass man nur vorne Geld reinsteckt, also inputgetrieben, sondern wir wollen verstehen, auch wir wollen Menschen dafür begeistern, sich damit so auseinanderzusetzen, zu verstehen, was ist der Impact, den man hat. Aber auch das will ich deutlich sagen, uns geht es jetzt nicht um die Wirkungsmessung per se, sondern man kann das im Englischen so schön sagen, to prove and to improve. Ja, wir wollen zeigen, was man mit dem Geld bewegt. Und ich finde, das ist gerade wichtig, weil man natürlich auch legitimiert sein sollte, wie man Geld ausgibt. Aber vor allen Dingen wollen wir, dass Player, die Geld geben, auch verstehen, was kann man möglicherweise noch besser machen, weil nur dann kann man auch den Impact immer weiter hochdrehen. Also insofern, es dreht sich immer um das Thema Wirkung, Wirkungsanalyse, Wirkungsstrategien, aber dann sehr tailor-made für die einzelnen Zielgruppen.
Ich glaube, an der Stelle kommen wir um eine Definition nicht ganz rum für alle Zuhörenden, die sich vielleicht noch nicht so tief im Thema stecken. Wirkung und Impact. Was ist das? Was messen wir, ja, alle zusammen? Und was zeigt uns das? Und was ist auch die Möglichkeit, die es uns eröffnet, Wirkung zu messen?
Ja, in der Tat. Wirkung zu messen ist nicht ganz so trivial. Also wenn ich im Finanzsektor bin, dann ist es relativ einfach. Dann kann ich einfach gucken, was ist mein Financial Return, was ist meine Rendite? Das ist ein einzelner Indikator, ein KPI. Und damit habe ich eigentlich schon die wichtigste Aussage getroffen. Wenn ich im gemeinnützigen Sektor sage oder im Impact-Bereich, ich möchte gerne wissen, was ist mein Impact, dann ist es nicht ganz so einfach, weil der natürlich sehr unterschiedlich ist. Wenn ich in einem Klimaprojekt unterwegs bin, kann ich es vielleicht noch ganz schnell machen, indem ich einfach sage, das sind die CO2-Tonnen, die ich eingespart habe. Wenn ich aber in anderen Bereichen wie im Bildungsbereich bin, dann ist es schon schwieriger. Wie kann ich das denn rauskriegen, wenn ich im präventiven Bereich bin? Das heißt also, ich quasi vorab quasi schon etwas mache, damit es hinten raus besser wird, ist es noch schwieriger. So, und deswegen muss man, wenn man sich mit dem Thema Wirkung beschäftigt, immer für den einzelnen Projektkontext eigentlich sich überlegen, was möchte ich eigentlich analysieren, was möchte ich für einen Impact haben. Und deswegen steht auch am Anfang jeder Wirkungsanalyse die eigene Vision. Also was ist eigentlich mein Zielbild? Was möchte ich mit meinem Engagement für die Welt beitragen, dass die besser wird? Also wenn ich etwas mache zum Thema Jugendarbeitslosigkeit, dann möchte ich gerne definieren, warum tue ich das? Also was ist der Purpose dahinter? Was ist mein Ziel? Jugendarbeitslosigkeit runterholen in einer bestimmten Region, aber vielleicht auch, dass ich Menschen damit Teilhabe ermögliche, Selbstverwirklichung etc. Und dann quasi aus dieser Vision heraus abgeleitet, kann ich sagen, okay, dafür brauche ich bestimmte Messpunkte. Bleiben wir bei dem Beispiel. Ich kann halt messen, was ist die Quote an Jugendarbeitslosigkeit, was ist aber vielleicht auch die Zufriedenheit bei Jugendlichen, wie sie unterwegs sind, was ist vielleicht auch der wirtschaftliche Entwicklungspfad, den eine Region nimmt. Also das sind dann alles Sachen, die ich mit meiner Wirkung dann auch genau mir angucken kann. Das Schöne ist, man muss nicht alles in Zahlen pressen. Also es gibt bestimmte Ansätze, da kann ich relativ einfach Zahlen erheben. In anderen Bereichen ist es nicht ganz so einfach, Zahlen zu erheben. Und da hilft dann möglicherweise auch als Wirkungsmessung ein anekdotischer Ansatz, indem ich sage, okay, wir haben halt hier 5 Jugendliche und an denen kann ich exemplarisch zeigen, was aus deren Leben geworden ist, indem ich diese Intervention gemacht habe. Also Wirkungsmessung muss nicht immer auch auf eine Zahl zielen, sondern es kann auch eine Analyse sein, an der man anekdotisch zeigt, was passiert. Also insofern einmal einer sehr langen Antwort kann man schon ableiten. Man muss sich schon etwas mehr mit dem Thema Wirkung, Wirkungsanalyse beschäftigen. Für mich ist das Entscheidendste aber der richtige Mindset. Also dass ich sage, mir geht es nicht darum, nur einen aufgeblasenen Scheck irgendwo in die Presse zu halten, dass ich 1 Million gespendet oder 10 Millionen Impact Investing gemacht habe, sondern dass ich wirklich etwas bewegen möchte. Alles andere, dafür gibt es dann Expertinnen und Experten, wie beispielsweise Finny, aber auch andere Player, die dann helfen können.
Ja, und wenn man Wirkung jetzt nicht nur zur Grundlage seiner Entscheidung macht, zum Beispiel Geld zu spenden, sondern Investmententscheidung, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil auch im Impact Investing steht der Begriff Investing und der beinhaltet ja einen Return, einen monetären, aber sicherlich, wenn man sich schon dazu bekennt, Impact entfalten zu wollen, auch einen Impact Return. Und jetzt kennen wir, glaube ich, beide Investoren auch persönlich. Das sind Zahlenmenschen. Jetzt hast du gerade gesagt, man kann es nicht immer in Zahlen fassen. Wie überzeugt man aber Zahlenmenschen von etwas, was nicht in eine Excel-Tabelle passt?
Also ich gehe noch mal ganz kurz einmal in das Definitorische rein und auch die Notwendigkeit,
bitte.
warum wir Impact Investing brauchen. Und dann können wir auch diese Frage beantworten. Also wieder aus der Helikopterperspektive, und ich mache das mal von ganz oben. Wenn wir Probleme dieser Welt lösen und die sind in den SDGs, in den Sustainable Development Goals, die möglicherweise viele von den Zuhörern auch kennen, 17 an der Zahl, Klima, Biodiversität, Gesundheit etc., dann haben wir eine Finanzierungslücke von ungefähr 4,5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das ist durchaus noch viel Geld, was wir mobilisieren müssen. Ich hatte eben mal gesagt, in Deutschland haben wir ungefähr 100 Milliarden, die wir im Non-Profit-Sektor haben. Also davon kann man schon sehen, wahrscheinlich wird das Geld, was wir im Non-Profit-Sektor und in der Philanthropie haben, nicht reichen, um diese Lücke zu füllen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir den Kapitalmarkt mobilisieren, weil da ist sehr, sehr viel Geld unterwegs. So, wenn wir in den Kapitalmarkt reingehen, dann müssen wir auch die Spielarten des Kapitalmarktes verstehen, weil ansonsten werden wir nicht das Geld bekommen. So, und deswegen ist für die Definition von Impact Investing wichtig, es gibt eine Financial Return. Punkt. Wir reden nicht über Philanthropie, sondern es gibt einen Financial Return, der in der Regel auch vergleichbar sein sollte zu einer vergleichbaren Anlagemöglichkeit, die nicht Impact getrieben ist. Das heißt also, wenn ich etwas mache, was im Venture-Bereich ist, dann möchte ich auch ein Multiple meines Geldes sehen, weil ich natürlich auch ein entsprechendes Risiko habe. Wenn ich eher etwas mache mit einem Darlehen, dann reicht mir vielleicht auch schon 5%. Also insofern, wir müssen vergleichbar sein zu anderen Anlagemöglichkeiten. Erste Definition. Das zweite Kriterium ist, ich brauche die Intention. Das klingt jetzt sehr weich, aber ich brauche die Intention, dass ich wirklich etwas damit an Impact bewegen möchte. Das wird vor allen Dingen dann wichtig, wenn man zwischen der Investie-Seite und in der Investoren-Seite vielleicht auch mal in irgendwelchen Trade-offs sind oder Abstimmungen braucht, dass man sich immer wieder darauf dann auch vergewissern kann, dass man etwas damit bewegen möchte. Also die Intention ist eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise für das ganze Thema Impact Investing. Damit es aber nicht nur auf dem Bauchgefühl hängen bleibt, und damit sind wir bei dem dritten Kriterium, ist dann schon die Messbarkeit des Impacts. Also insofern, hier holen wir dann schon die zahlgetriebenen Menschen ab, auch wenn ich gesagt habe, es ist nicht alles messbar, aber wir sollten schon gerade im Impact-Investing-Bereich gucken, dass wir möglichst gute Indikatoren, KPIs haben, um wirklich zu gucken, was ist denn der Impact. Wie gesagt, es gibt bestimmte Felder, ich glaube jetzt mal beim Thema Klima, da ist es sehr viel einfacher zu gucken, was habe ich für einen Impact. Wenn ich im Gesundheitsbereich bin oder wie auch immer, ist es nicht ganz so trivial, aber die Intention sollte schon sein, zu messen. Das Gute ist, die Industrie entwickelt sich rasant. Das heißt, nicht jeder Impact-Investor muss mit seinem Investment sein eigenes Set an KPIs definieren, sondern wir können auf ein globales Marktwissen zugreifen. Es gibt große Datenbanken, wie beispielsweise IRIS, wo hinterlegt ist, was sind eigentlich Messpunkte bei fast jedem Thema, und an denen kann man sich dann bedienen. Und vor allen Dingen kann man dann auch Benchmarks machen, um zu vergleichen, was sind denn vielleicht die wirkungsvollsten Ansätze. Also insofern, Impact Investing A ist wichtig und B hat es sehr klare Kriterien. Und damit unterscheidet sich eben dann vielleicht von einem rein renditegetriebenen Investmentweg.
Ja. Wer sind eigentlich Impact-Investoren? Was sind das für Menschen? Was sind das für Organisationen? Sind das Leute mit viel Geld, aber Gewissensbissen? Sehen die darin einen neuen Markt? Ist es eine Mischung aus beiden? Wer findet sich da zusammen?
Ja, also auch hier versuche ich mal einen ganz kurzen historischen Abriss. Will am Anfang aber auch sagen, Impact Investing ist nicht komplett neu. Also es gab schon immer Menschen, die nachhaltig investieren wollten, die ethisch investiert haben, um zu sagen, ich will jetzt nicht Schaden anrichten, sondern ich möchte eigentlich mit meinem Geld etwas Positives machen. Also insofern, das ist nicht neu. Was vielleicht neu ist, ist, dass man eben es sehr explizit macht. Ich habe gerade über die Instrumente gesprochen, wie man messen kann etc. Insofern reden wir vielleicht seit 20 Jahren von Impact Investing, so wie wir es halt heute auch verstehen. So, und wenn man dann guckt, wer investiert, dann waren es am Anfang nach diesen Kriterien vor allen Dingen Hochvermögende. Und ich glaube, es ist auch relativ nachvollziehbar, warum die das so machen konnten, weil die mussten niemanden fragen. Das war nicht fremdes Geld, sondern die konnten ihr eigenes Geld investieren. Und die haben es dann gemacht, weil sie einfach was Gutes tun mit ihrem Geld auch wirklich ernst gemeint haben. Also insofern, die erste Gruppe der Investorinnen waren wirklich Hochvermögen, die das gemacht haben. Und ich gehe jetzt immer auf die andere Seite auch, was die vor allen Dingen finanziert haben, waren Startups. Und aus zwei Gründen. Das eine ist, die Investitionsvolumen waren relativ überschaubar. Da hat man eben über kleinere Tickets gesprochen. Und man kann bei einem Startup dann das Kriterium der Wirkungsmessung relativ einfach angehen, weil ich in der Regel ein Produkt, ein Service habe, wo ich wenige Indikatoren brauche. So. Und jetzt hat sich der Markt aber deutlich weiterentwickelt, und zwar auf beiden Achsen. Das eine ist, dahin, wo man investieren konnte. Also das heißt, was sind eigentlich die Asset Classes, in die man Impact Investing machen kann? Und auf der anderen Seite dann nachgezogen, wer macht dann eigentlich Impact Investing? Mittlerweile kann man es fast zusammenfassen, es gibt es jede, fast jede Asset Class Impact Investing. Es waren dann irgendwann Sachen in dem Bereich von Real Assets, also insbesondere Immobilien, wo man gesagt hat, okay, ich will halt nicht nur vielleicht einfach da eine gute Rendite haben, sondern ich möchte es nach Nachhaltigkeitskriterien, sozialen Kriterien, Quartiersentwicklungen machen. Wir haben Spielarten wie Impact Investing Hedgefonds, also insofern, wo man auch versucht, wirklich solche Sachen dann einzuführen. Wir haben mittlerweile das Schöne, dass es auch Instrumente gibt, die im liquiden Markt unterwegs sind. Also beispielsweise die Deutsche Nachhaltigkeit hat eine Anleihe rausgegeben, wo man wirklich auch investieren kann als Kleininvestor, als Kleininvestorin. Und das ist eben das, quasi in dem Zuge, wie sich halt die Instrumente entwickelt haben, sind quasi alle Zielgruppen nachgezogen. Am Anfang waren es die Hochvermögenden, dann waren es deren Family Offices, dann waren es Stiftungen mit ihrem Endowment. Dann kamen irgendwann die großen Entwicklungsbanken, die das auch expliziter gemacht haben, KfWs etc. dieser Welt. Und mittlerweile sind wir im Retail-Markt. Das heißt, auch jemand, der 5.000 Euro investieren kann, der kann das eben auch über Impact-Investing-Kriterien. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste und schönste Schritt, weil einmal natürlich noch mehr Volumen generiert wird. Mhm. Aber vor allen Dingen Menschen, die sehen, dass sie mit ihrem Geld an den Lösungen partizipieren, fühlen sich auch als Teil und sind auch Teil der Lösungen. Und das führt möglicherweise auch zu einer anderen Stimmung in der Gesellschaft. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wir brauchen Geld. Ich habe es eingangs gesagt, wir brauchen Ideen, aber wir brauchen auch die Werte. Und ich hoffe, dass wir uns alle darauf einigen können, dass wir eine bessere Welt wollen.
Ja, auf jeden Fall. Aber um die zu erreichen, du hast das auch schon mehrfach gesagt, brauchen wir nicht nur das Geld, sondern wir müssen es auch hebeln können. Vielleicht erstmal auch als Baseline. Wie ist gerade das Verhältnis vom Impact-Investing-Market zu traditionellem Investment? Also in Prozent, beziehungsweise wie groß sind die Märkte im Vergleich und wie sieht die Trajectory aus?
Ja, also es ist bei weitem noch nicht die Mehrzahl der Investments, die Impact-Investing beinhalten. Und auch hier, da sind die Grenzen fließend. Also wir gehen davon aus, dass wenn wir über nachhaltiges Investieren reden, was noch ein bisschen weniger hart ist. Also insofern, wenn wir darüber reden, sind wir vielleicht bei 10%. Wenn wir das Thema Impact Investing, sind wir eher im kleineren Prozentbereich des Gesamtvolumens, was wir weltweit haben. Aber dadurch, dass natürlich sehr viel Geld unterwegs ist, ist es auch jetzt nicht wenig. Aber das müssen wir hochziehen. Wir müssen gleichzeitig aber auch aufpassen, dass wir nicht auf einmal zu viel Geld zur Verfügung haben, was dann dazu führen würde, dass wir es nicht in jegliche Impact-Investing-Opportunitäten auch investieren. Also wir müssen beide Seiten entwickeln. Wir müssen einmal dafür werben, dass Geld mobilisiert wird. Wir müssen aber auch Opportunitäten aufmachen. Und ich meine, wir sind ja auch im Startup-Bereich unterwegs und versuchen eben auch, dass halt Impact-Startups entstehen. Also das heißt, wir müssen da auch den Markt stärken. Wir brauchen noch sehr viel mehr Impact-Startups, weil ich bin fest davon überzeugt, dass da die Lösungen für viele Sachen liegen. Wir müssen aber auch die Großkonzerne mitnehmen. Hier kann eigentlich man mit Anleihen etc. auch bei DAX-Konzernen darauf hinwirken, dass die sukzessive ihre Geschäftsmodelle, ihre Kerngeschäfte in Richtung Nachhaltigkeit und Impact drehen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber auch das ist möglich. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir auf beiden Seiten des Marktes arbeiten. Wir müssen gucken, dass es genug Investitionsmöglichkeiten mit Impact gibt und wir brauchen das Geld dafür.
Ja. Jetzt hast du einen Punkt so indirekt angesprochen, der mir zumindest immer wieder begegnet, nämlich zu viel Geld und zu wenig echte Impact-Investments, beziehungsweise vielleicht auch manchmal zu wenig Interesse. Der Begriff des Impact-Washings ist mir jetzt immer mal wieder begegnet, quasi analog zum Greenwashing, dass also Investments oder Projekte als Impact gekennzeichnet werden, obwohl es, ja, entweder ist es gar nicht oder schlecht beweisbar. Ist das ein Problem, weil der ganze Sektor noch in den Kinderschuhen steckt, oder ist es ein klassischer Marktmechanismus, dann wenn irgendwas im Trend liegt, quatscht man halt irgendwo den Namen drauf und sagt, ja, das ist es jetzt. Und welche Gefahren birgt das?
Ja, also das gibt es, das sehe ich auch, aber es gibt da vielleicht auch zwei verschiedene Gründe für. Das eine ist, es gibt in der Tat so ein paar Schweinchen schlaus da draußen, die denken, oh, man kann, wenn man Impact draufschreibt, auch immer mehr Geld mobilisieren. Und da müssen wir sehr aufpassen, weil die können uns sozusagen das ganze Thema kaputt machen. Also insofern, da bin ich sehr allergisch. Also jemand, der wirklich Impact-Washing in diesem Sinne macht, muss auch abgestraft werden. Und die sollten kein Geld bekommen. Also insofern, das ist einmal das, wo es meines nach wirklich sträflich dann auch genutzt wird. Das andere ist, und das ist vielleicht eher eine Haltungsfrage, eine definitorische Frage. Für mich heißt Impact Investing nicht immer zwangsläufig, dass ich in dunkelgrüne Hardcore-Impact-Sachen investiere, weil dann sind wir eher auf der Ebene von kleinen Startups. Ich hatte eben schon mal gesagt, wo wir nur ein Produkt haben und das ist halt dann wirklich dunkelgrün, sondern ich glaube auch daran, dass Impact Investing Transformation mit finanzieren kann. Muss man ganz klar, dass man Impact Investing in einen Erdölkonzern machen kann, wenn man wirklich nachweisen kann, dass mit diesem Geld die Transformation dieses Großkonzerns in Richtung Nachhaltigkeit und Impact passiert. Auch hier, deswegen sind wir wieder bei dem Thema der Intention, muss man es hart ziehen. Das ist die Intention und das ist jetzt nicht irgendwie nur, um Geld dann doch noch zu bekommen, sondern es muss halt dann gemessen, gesteuert werden. Aber ich glaube, dass der große Hebel neben den kleinen Startups wirklich auch die Transformation der Realwirtschaft ist und dafür brauchen wir auch Kapital. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil es ein bisschen grauschattierter ist, aber da ist eigentlich der große Hebel. Das wird von einigen, und damit sind wir jetzt eher in der Diskussion, an einigen möglicherweise als Impact-Washing definiert. Ich sehe es als einen adäquaten, meines sogar wichtigen Weg für Impact at Scale.
Ja, aber das ist ja die Frage, in die man immer kommt, wenn man mit Werten rangeht und mit hehren Zielen. Wo ist die Linie? Wo sind die Kompromisse, die man schließen muss? Siehst du da ja auch in der Art, wie die Realwirtschaft funktioniert, du hast ja auch gesagt, im Endeffekt benutzt Impact Investing die gleichen Methodiken plus Impact-Messung wie im klassischen Kapitalmarkt. Siehst du Grenzen für Impact Investing innerhalb dieses Systems oder braucht es auch vielleicht neue Mechanismen, braucht es neue Gesellschaftsformen, müssen Investments anders gestaltet werden können, kriegen die Genossenschaften ein Comeback? Fehlt vielleicht auch etwas, um das Ökosystem voranzubringen?
Genau, also deswegen muss man immer sehr holistisch auf die Sachen gucken. Ich glaube grundsätzlich eher an eine Evolution und inkrementelle Weiterentwicklung des Systems und nicht an eine Revolution. Insofern müssen wir gucken, was wir mit den bestehenden Sachen machen können. Das Gute ist, mit Impact Investing haben wir immer den Weg der positiven Weiterentwicklung und das ist, glaube ich, wichtig. Gleichzeitig, und da dürfen wir nicht naiv sein, gibt es da draußen natürlich auch Player, sowohl auf der Investorenseite als auch auf der Unternehmensseite, den Impact, ich sag's mal ganz offen, scheißegal ist und die wollen hauptsächlich Geld machen. So, und da müssen wir dann regulatorisch reingehen. Menschen oder Institutionen, Unternehmen, die mit ihrem Handeln wirklich einen negativen Impact haben, die müssen regulatorisch durch staatliche Sachen eingehegt werden. Das heißt also, wir müssen irgendwann auch dazu kommen, muss man sehr konkret so machen, dass da, wo Kosten, die sonst kollektiviert werden, entstehen durch ein Handeln, die müssen eingepreist werden. Und deswegen brauchen wir dann auch eine entsprechende Bepreisung über Steuern etc. Das Thema CO2-Steuern kennen wir. Also insofern, diese Wege sind, glaube ich, wichtig. Und deswegen brauchen wir beides. Wir müssen eine positive Entwicklung haben über Impact Investing. Wir brauchen auch regulatorische Ansätze, die der Staat oder die multinationalen Organisationen eigentlich nur leisten können.
Siehst du das gerade in dieser Welt? Also wir drehen ja gerade auch Nachhaltigkeitsregulatorik zurück, weltweit eigentlich. Leben wir quasi gerade eigentlich im Backlash oder siehst du auch ein Licht am Ende des Tunnels?
Ich sehe grundsätzlich auf meiner Haltung immer Licht am Ende des Tunnels, aber wir dürfen da nicht naiv sein. Wir sehen da in der Tat so einen gewissen Rollback und der wird natürlich auch durch eine sehr polarisierte Gesellschaft getrieben. Und da müssen wir gucken, dass wir rauskommen. Ich versuche immer wieder, auch wenn ich natürlich eine sehr klare normative Perspektive habe, das Ganze aus einer ideologischen Diskussion rauszuziehen. Wenn wir über Nachhaltigkeit oder Impact reden, dann ist es nicht per se eine Frage, welcher Partei ich mich zugehörig fühle oder welches Weltbild ich habe, sondern es geht ganz rational darum, dass wir einfach jetzt Entscheidungen treffen müssen, wie die Welt aussehen kann und wie die Welt aussehen muss in Zukunft, damit es allen gut geht. So, man kann es also quasi ganz rational und nicht rein ideologisch herleiten. Und das ist eigentlich das, wo wir gerade stehen. Wir müssen gucken, dass es nicht ein Kulturkampf ist, sondern dass es ein rationales Abwägen ist. Und dann sind wir sehr schnell bei den nachhaltigen Themen.
Aber das ist ja ein Punkt, an dem die Herausforderung ja noch größer wird. Das eine ist, Kapitalgeberinnen zu überzeugen. Das andere ist vielleicht auch Gesetzgeberinnen zu überzeugen. Aber wie überzeugen wir eine Gesellschaft, eine globale Gesellschaft, die sich, wie du gerade sagst, immer weiter aufspaltet, die in Partikularinteressensgruppen zerfällt, die in Echokammern lebt, die vielleicht auch uns überhaupt nie zuhören wird, weil wir in ihrem Feed überhaupt nicht vorkommen?
Wir werden nicht alle überzeugen. So. Das Ziel muss sein, dass zumindest die Mehrheit das Ganze rational versteht. Und ich hatte es ganz eingangs mal gesagt, die meisten Menschen wollen nicht böse sein. Die meisten Menschen wollen auf der Seite der Guten sein, wenn man mal in die Geschichtsbücher dann später guckt. Also insofern ist eigentlich der Weg der Überzeugung gar nicht ganz so weit. Und wir müssen dann nur gucken, wo stehen die und was sind vielleicht auch deren Interessen und wie kriegen wir die denn reingeholt. Aber es ist ein Uphill-Battle, dafür müssen wir immer wieder werben und wir müssen, und da hast du in der Tat recht, auch aus unseren Echokammern raus. Und deswegen nützt es eben uns aber auch nichts, wenn wir diese ganze Thematik möglicherweise nur mit einigen wenigen Parteien assoziieren, sondern wir brauchen auch die konservativen Parteien, weil am Ende des Tages ist auch ein konservatives Thema, was wir hier treiben. Wir müssen es anschlussfähig machen. Deswegen habe ich auch wieder gesagt, Impact Investing ist nicht was komplett Neues. Für mich leitet es sich eigentlich ab aus einer Grundidee, die wir zumindest in Deutschland und Europa immer schon hatten, nämlich einer sozialen Marktwirtschaft. Also insofern gucken, wie kriegen wir auch die Narrative so gebaut, dass sie nicht sofort zu einem roten Kopf führen und irgendwie aufgeheizt sind, sondern wo eigentlich alle sich auch abgeholt fühlen.
Ich habe letztens eine interessante These diskutiert mit einer Gruppe Menschen, nämlich ob die ersten Impact-Unternehmerinnen der neueren deutschen Geschichte eigentlich in der Nachkriegsgeneration unterwegs waren, weil sie Unternehmen aufgebaut haben, die nötig waren nach einem Krieg, um Land wieder aufzubauen. Und ob wir nun wirklich nicht noch einen Krieg brauchen, aber ob wir diesen Gedanken wieder brauchen, dass so eine Art Gründerzeit notwendig ist, um eine Gesellschaft weiterzuentwickeln. Brauchen wir also, darauf zielt meine Frage ab, auch so ein neues Verständnis davon, wer sind wir so als Ganzes, will sich das Wort Kollektiv benutzen, aber so als Gesellschaft und wo wollen wir so allgemein hin, unabhängig davon, ob wir Auto oder Fahrrad fahren wollen?
Genau, finde ich einen schönen Gedanken. Und ja, wir brauchen eine Vision. Das fehlt mir manchmal auch in unserer gesamtgesellschaftlichen Debatte, eine Vision, wo wir eigentlich als Gesellschaft hinwollen. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir da sehr schnell eine große Mehrheit hinter versammeln können, was halt eigentlich die Zukunftswelt ist, in der wir leben wollen. So. Und dafür brauchst du dann wiederum die richtigen Macherinnen und Macher. Wir brauchen in Deutschland nicht 80 Millionen Menschen, die halt auf einmal als Impact-Investorinnen oder als Social Entrepreneur unterwegs sind, aber wir sollten halt gucken, dass wir genug haben, damit es wirklich auch ein Movement wird. Und ja, ich sehe das aber auch. Also insofern, du hast eben nach dem Licht am Ende des Tunnels gefragt. Ja, ich sehe das, weil ich einfach mit sehr, sehr vielen Menschen, und das ist ein Privileg, zu tun habe, sei es auf der gebenden Seite, als auch auf der Unternehmerin-Seite, die sich entsprechend auch mit sehr viel Business Sense, aber auch sehr viel normativen Werten für eine andere Art des Wirtschaftens einsetzen.
Wenn man, und vielleicht auch noch mal anekdotisch, wenn ich mit Menschen rede, die eine bestimmte Art des Wirtschaftens, die eher klassisch ist, bevorzugen und man sie dann fragt, na, warum sie denn es auf diese Art und Weise machen, sagen sie, weil sie es so gelernt haben. Und das ist ganz klar, weil die Universitäten, die Schulen, die Elternhäuser, die Freunde shapen natürlich, wie wir auf Dinge schauen. Ist also die Frage auch, wie, welchen Purpose und welche damit verbundenen Geschäftsmodelle wir fördern, auch ganz am Ende ganz tief eine Bildungsfrage und was wir den nächsten Generationen vermitteln?
Ja, also eine Bildungsfrage ist auch eine Frage der Vorbilder. Also insofern, wir brauchen natürlich auch schöne Cases und die gibt es mittlerweile auch, auf die man rekurrieren kann. Also wo es dann welche gibt, die als Impact-Unternehmen gestartet sind, die vielleicht dann aber auch irgendwann mal ein Unicorn geworden sind, rein aus einer finanziellen Geschichte. Und da bauen wir noch dran, aber ich sehe, dass das passiert. Und dann ist es nicht mehr so eine lange Zeit, bis das dann auch irgendwann in den klassischen Unis und Schulen dann auch gelehrt wird.
Also wenn der reiche Founder bei Instagram zeigt, Impact geht auch mit dem Sportwagen einher, dann eventuell. Sehr gut. Du hast das Licht am Ende des Tunnels jetzt irgendwie schon 2 oder 3 Mal erwähnt. Dann gucken wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Wir versuchen nochmal die Leute ein bisschen Wünsch dir was spielen zu lassen. 2030, Agenda der Vereinten Nationen, aber vielleicht hast du ja auch eine eigene, ihr als Fineo. Wie sieht die Welt aus idealerweise und was brauchst dazu und welchen Beitrag leistest du oder leistet dein Team?
Ja, in der Tat, da hast du etwas Wichtiges gesagt. Ich versuche schon, meinen Beitrag zu leisten, aber das ist schon sehr wenig. Das kann man nur mit anderen zusammen machen. Deswegen bin ich eben sehr dankbar, dass ich in unterschiedlichsten Konzepten arbeiten darf. Fineo haben wir erwähnt, die Bundesinitiative Impact Investing, die wir übrigens gerade umfirmiert haben, zu dem Bundesverband Impact Investing. Also insofern, das sind wichtige Hebel. Ich bin bei der Deutschen Nachhaltigkeit mit drin. Ich bin bei Nixdorf Kapital drin. Also insofern da auf der Impact Investing Seite. Ich selber Bin auch als Angel aktiv. Das heißt also, ich habe im Moment ungefähr 15 Startups, wo ich investiert bin. Übrigens nicht philanthropisch, sondern wo ich auch ein Financial Return sehen möchte und teilweise auch schon schön gesehen habe. Also insofern bin ich selber an vielen Stellen auch mit großen Teams aktiv. Und kollektiv, und da gibt es ja noch sehr, sehr viel mehr da draußen, ist natürlich schon das Ziel, dass wir in einen Impact-Zeit kommen. Dann andere gibt, die dazu führen, dass man zufrieden ist. Und ich glaube, das muss eigentlich der Weg sein, dass wir eine Zufriedenheit in der Gesellschaft hinbekommen, die nicht rein monetär ausgerichtet ist. Und in der Welt haben wir uns lange bewegt, sondern wo Zufriedenheit etwas anderes bedeutet. Und ich glaube, wenn Menschen zufrieden sind, wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, dann können wir auch eine andere Erfüllung haben. Das klingt jetzt ein bisschen verschwurbelt und vielleicht auch wie so ein Kalenderblatt, aber das ist eigentlich meine Idee und meine Hoffnung, meine Vision, dass wir uns wirklich kollektiv in eine andere Ebene des Zufriedenseins bewegen und dass die Wirtschaft dann weiterhin, genauso wie das finanzielle Mittel zum Zweck ist, das Ganze aber nicht Selbstzweck ist. So, da sind wir nicht 2030, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin und ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt nicht nur in Deutschland, weil da sehe ich schon, dass wir auf einem guten Weg sind, dahin kommen, sondern dass es am Ende des Tages auch eine globale Geschichte ist. Da dürfen wir aber auch nicht naiv sein. Wir bewegen uns auch in einer Welt, wo wir Systeme konkurrierender Art haben. Ein USA geprägtes Thema. Wir haben auch etwas wie in China etc. Meine Hoffnung ist, dass wir mit unserem normativen Ansatz, den ich relativ stark in Europa vertreten sehe, insgesamt dann doch auch die Welt besser machen.
Und wenn jetzt so ein jüngerer Andreas oder eine Person aus deiner Nachfolgegeneration zu dir kommt und sagt, soll ich mir das wirklich antun, ein Impact-Startup gründen, was mit Purpose machen oder soll ich doch lieber die Augen zumachen und für immer bei McKinsey bleiben? Ja. Was würdest du der Person raten?
Es ist immer sehr schwer, anderen dann einen Rat zu geben. Also meine Hoffnung ist, und ich habe 4 Kinder, also insofern das wird auch ein Statement, dass ich daran glaube, dass die Welt per se gut ist und noch wieder besser werden wird. Man kann es schlecht vorgeben, sondern es muss von einem innen herauskommen. Ich kann nur von mir sagen, und so sind wir auch ins Gespräch gestartet, dass es wahnsinnig viel Freude macht, wenn man eben unternehmerisch tätig sein darf und dabei gleichzeitig etwas Gutes tut. Also insofern hoffe ich, dass viele diese Freude auch empfinden und viele vielleicht auch aus meiner Familie, die dann irgendwann nachfolgen, auch das empfinden und das Privileg haben dürfen.
Sagt Andreas Rickert, Vorstand von Finero und Vorsitzender des Bundesverbands Impact Investing, gerade umfirmiert, wie wir gehört haben. Und alle Links zu den Organisationen und dem, was Andreas macht, die gibt's auch auf unserer Webseite und auf LinkedIn und unserem Podcast. Diese Folge und alle anderen, die gibt's ebenso dort und bei Spotify, Apple Music und wo auch immer man Podcasts findet. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Andreas, und alles Gute bei deinen vielen Aufgaben.
Danke dir und freue mich auf das weitere gemeinsame Wirken.